Bei Neugenügt WDR5 geht es jetzt um den Zusammenhang zwischen Lernen und Bestrafung. Nun wird der Begriff Strafe in der modernen Pädagogik ja gar nicht mehr so gerne gehört, aber keine Sorge, es geht hier auch um die Bestrafung von Roboter. Und die kennen ja keinen Schmerz, aber wie kann man sie dann bestrafen? Denn Strafe ohne Schmerz, wie soll das funktionieren? Und wenn ein Roboter nun über Schmerzerfahrung lernfähig sein sollte, dann hätte er womöglich sogar so etwas wie ein Bewusstsein, würde er empfinden. Und dann taucht auch schon die Frage auf, ob man Roboter quälen würde durch Bestrafung und ob man das überhaupt darf. Und schon sind wir mitten in einer Diskussion, die eine technische, eine philosophische und eine ethische Dimension hat. Wie gut, dass Gabriele Peters, Professorin für Mensch-Computer-Interaktion an der Fernuniversität Hagen, bei uns zu Gast ist. Guten Morgen, Frau Peters.
Ja, guten Morgen, Herr Koch.
Fangen wir mal ganz einfach technisch an, weil da sind Sie auch am besten zu Hause, nehme ich mal an. Kann man Roboter bestrafen?
Das kann man. Also wir entwickeln an unserem Lehrgebiet interaktive Systeme. Das sind Systeme, die möglichst auf eine intuitive Weise mit dem Menschen interagieren sollen. Und eine Forderung, die man an solche Systeme hat, ist, dass sie lernfähig sind. Und zwar auch noch dann, wenn sie schon im Einsatz sind. Sie sollen sich also auf eine sich verändernde Umwelt und den Menschen einstellen können. Wenn man zum Beispiel einen Pflegeroboter nimmt, der die Atmung eines Patienten überwachen soll, und Alarm geben soll, wenn die Atmung sich bedrohlich entwickelt, dann würde man davon ausgehen, dass dieser Roboter sich vorher auf das individuelle Atemmuster dieses Patienten eingestellt hat, das er lernt hat.
Und aber ist denn der Begriff Strafe dann überhaupt passend, wenn wir uns das vorstellen, wenn er dann irgendwas falsch macht, dass man ihn bestraft? Wie könnte das dann aussehen?
Man kann Roboter bestrafen, wenn man das erstmal vom technischen Aspekt her sieht. Man kann dieses Verfahren, was wir benutzen, das nennt sich Reinforcement Learning. Das kann ich am besten erklären anhand einer Aufgabe, die wir in diesem Semester unseren Studierenden stellen in einem Praktikum. Wir haben einen mobilen Roboter in unserem Labor, der soll eigenständig einen Pfad vorbei an Hindernissen zu einer Stelle finden. Das kann man sich als Futterplatz vorstellen. Und zwar ohne, dass die Programmierer die Strategie dafür vorgeben. Das funktioniert so, dass nur Belohnungs- und Bestrafungssignale gegeben werden. Das sind positive und negative Zahlen.
Moment. Positive, negative Zahlen sorgen für Belohnung und Bestrafung.
Ganz genau. Wie funktioniert das? Das wird so interpretiert. Und zwar läuft der Roboter am Anfang zufällig und erhält einfach diese Signale an den Hindernissen. Zufällig findet er am Anfang dann auch mal zum Beispiel diesen Futterplatz. Dort bekommt er ein positives Signal zurückgemeldet. Und dadurch, dass er viele Versuche durchführt, baut er sich intern eine Wertefunktion auf, die ihm sagt, in welcher Situation welche Aktion gut war, also nach links gehen, nach rechts gehen.
Aber wie kann er das unterscheiden? Also wie kann ein Roboter positive und negative, letztendlich elektronische Signale unterscheiden?
Also die kann er erstmal nur auf einer technischen Ebene, auf einer Funktion, auf einer mathematischen Funktion, als mathematische Funktion unterscheiden. Man kann die Frage nach der Bestrafung, man kann sich ja vielleicht erstmal die Frage stellen, welchen Zweck hat denn eine Bestrafung bei einem Menschen oder bei einem Tier? Der Hauptsinn einer Bestrafung ist ja, eine Verhaltensveränderung herbeizuführen. Und wenn man diese Frage jetzt erstmal auf einem niedrigen, auf einem technischen Niveau versteht, dann kann man schon sagen, dass man auch bei einem Roboter eine Verhaltensänderung dadurch erhalten kann, dass man ihn durch eine numerische Bestrafung versieht. Das geht schon. Aber natürlich kann man diese Frage auch umgangssprachlicher verstehen. Und dann würde man natürlich vermuten, dass man eine gewisse Art von Einsicht voraussetzen muss, um wirkungsvoll bestraft werden zu können.
Oder das eine Emotionalität.
Genau, die also das ist heute noch nicht der Fall bei Robotern.
Also die Roboter leiden nicht.
Die leiden noch nicht. Genau.
Noch nicht.
Und also das ist an der Stelle ist man an einem interessanten Punkt, weil da stellt sich dann die Frage nach der Natur des Bewusstseins und ob es vielleicht möglich ist, dass es vielleicht irgendwann mal künstliche Systeme gibt, die tatsächlich auch Bewusstsein haben.
Das wäre dann aber auch eine Programmierungsleistung, letztendlich
ja,
das herzustellen, oder?
Also wenn Sie mich jetzt rein nach der Möglichkeit fragen, ob es solche Systeme irgendwann geben wird, dann sage ich erstmal, zunächst gibt es für mich keinen Grund, das auszuschließen, aber vielleicht sind das eher Systeme, die dann Mischwesen sind, die technische Bestandteile und biologische Bestandteile haben.
Aber das ist kein Tabu in der Forschung, das sind Dinge, die schon jetzt nicht so ganz die Super-Science-Fiction-Musik sind.
Also ich würde sagen, dass erstmal grundsätzlich ist gar nichts tabu in der Forschung, aber das ist schon sehr in sehr weiter Ferne. Mhm. Was aber der Grund ist, warum die Roboter heute noch kein Bewusstsein haben, ist, dass man das menschliche Bewusstsein noch nicht verstanden hat. Also es gibt keine allgemeingültige Definition von Bewusstsein. Die Philosophen, Informatiker, Neurowissenschaftler, die sind sich nur einig darüber, dass bestimmte Aspekte dazugehören, also wie zum Beispiel Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lernfähigkeit. Und einige dieser Aspekte sind eben einem rechnerbasierten Ansatz zugänglicher, wie zum Beispiel das Lernen. Andere sind schwieriger nachzubilden, wie zum Beispiel Motivation oder Selbsterkenntnis.
Hm. Was sind das für Fragen, mit denen Sie sich dann, weil Sie gerade auf Ihre Studenten angesprochen haben, zu Beginn, als Sie das Beispiel vorgestellt haben, was sind das dann für konkrete Fragen, um die es geht bei der Arbeit bei Ihnen?
Also bei uns findet das Ganze eher auf einer wirklich technischen Ebene statt. Also wir beschäftigen uns, wir haben nicht das Ziel, künstliches Bewusstsein zu erzeugen in dem Praktikum in diesem Wintersemester. Was mir aber wichtig ist, wenn wir jetzt über künstliches Bewusstsein sprechen, ist der Gedanke, wenn es wirklich einmal Systeme geben sollte, die auf Bestrafung mit Einsicht reagieren können, dann würde das bedeuten, dass die dann auch ein Ich-Gefühl haben und eine erste Person-Perspektive. Das heißt dann aber auch, also sie müssten ja die Bestrafung auf sich selbst beziehen können. Das würde aber auch heißen, dass sie dann leidensfähig sind. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob man sowas überhaupt entwickeln will. Und spätestens dann müsste man sich auch darüber Gedanken machen, ob man solchen Wesen dann auch Rechte einräumen müsste. Das heißt, man braucht dann tatsächlich auch eine Ethik für Roboter. Das ist aber noch in weiterer Ferne.
Aber ist das für Sie und Ihre Studenten und Studentinnen, wenn Sie sich intensiv damit beschäftigen? Weil es fängt ja im Grunde damit an, dass wir den Maschinen eine Identität geben, wenn wir dem Navi sagen, wo willst du hin? Oder dass unserem Computer sagen, wenn wir über ihn reden, was macht er denn wieder da? Oder er hat mich nicht reingelassen in dieses System. Ist das so bei Ihnen schon auf einer anderen Ebene, wenn es um die Kommunikation mit künstlicher Intelligenz geht?
Also was Sie jetzt angesprochen haben, ist tatsächlich schon eine Ebene weiter als das, was wir bei uns jetzt mit den Studierenden machen. Also ich bin von Haus aus Mathematikerin, Informatikerin und keine Philosophin. Ich interessiere mich nur persönlich selbst zunehmend für diese philosophischen und ethischen Fragen. Jetzt konkret mit den Studierenden entwickeln wir einfach solche Systeme, die auf dieser technischen Ebene belohnt und bestraft werden. Also das, was Sie angesprochen haben, dass Sie da tatsächlich etwas dabei empfinden, die Systeme, das ist wirklich noch in weiterer Ferne.
Mhm. Gibt es denn schon Situationen, wo Sie spüren, dass wir diese Diskussion vielleicht führen müssen als Gesellschaft bald?
Unbedingt. Also ich finde auch, was ich gerade angesprochen habe, Ethik für Roboter, das ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Anderes ist dringender, dass wir uns nämlich zuerst auch mal mit ethischen Fragen befassen, die Menschheit betreffen und die sich aus den Problemen ergeben, die aktuell existierenden autonomen Systeme schon produzieren. Also da denke ich zum Beispiel an autonome Fahrerassistenzsysteme. Google testet gerade Fahrzeuge, die komplett autonom navigieren, ohne Fahrer. Und da kann man sich vorstellen, dass wenn diese Systeme dann auch in der Realität eingesetzt werden, die früher oder später in Verkehrssituationen kommen, schwierige Situationen, wo dann das System entscheiden muss, was es tut. Also wenn es jetzt ausweichen muss, fährt es nach links, wo es vielleicht einen Mopedfahrer ohne Sturzhelm treffen würde, oder fährt es nach rechts, wo es vielleicht einen Radfahrer mit Helm treffen würde. Diese Entscheidungen treffen dann die Systeme. Und ein anderes Beispiel sind Kampfroboter, die autonom entscheiden, ob das, was sie da jetzt vor sich erkennen, ein feindliches Ziel ist, das sie angreifen sollen oder nicht.
Also eine Abschätzung vornehmen.
Eine Abschätzung. Und es ist möglich, dass dann eben auch Ziele angegriffen werden, deren Angriff niemand befohlen hat und die auch das, was auch gar nicht beabsichtigt war. Also das, was diesen Beispielen gemeinsam ist, ist, dass quasi ein Outsourcing von Entscheidungen und Verantwortung an künstliche Systeme stattfindet. Und es ist nicht klar, wer dann die Verantwortung trägt, wenn Schaden angerichtet wird. Das ist unklar.
Geht das dann zurück auf einen Programmierer, eine Programmiererin, wo man gesagt hat, ja, du hast das ja so angelegt, dass er jetzt doch nicht in die Kindergruppe gefahren ist,
genau,
sondern in die Seniorengruppe, weil das jetzt aus gesellschaftlichen Gründen vielleicht attraktiver ist?
Genau, das ist genau das Problem, was nicht geklärt ist. Und die Gesellschaft muss sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und ich finde, da gibt es dann, also meiner Meinung nach, liegt die Verantwortung der Informatik oder allgemeiner gesprochen der Wissenschaft darin, zunächst erst einmal Aufklärung zu betreiben, also was sie in ihren Labors entwickelt und auch wie das technisch funktioniert, damit die Leute das verstehen und auch auf Gefahren und Risiken aufmerksam zu machen. Also da finde ich, hat auch die Wissenschaft eine Bringschuld gegenüber der Öffentlichkeit, zumal auch wenn sie öffentlich finanziert wird. Aber die Gesellschaft als Ganze, die sollte einfach diese Fragen dann diskutieren. Die sollte diskutieren, ob sie so etwas haben will und welches Risiko sie bereit ist, dafür einzugehen. Also die Gesellschaft als Ganze trägt meiner Meinung nach da auch Verantwortung. Schon auch zum Beispiel durch ihr Konsumverhalten werden ja bestimmte neue Technologien entwickelt.
Ich hab den Eindruck, dass es eher in eine andere Richtung geht, dass die Gesellschaft oder die Einzelnen, die Gesellschaft ist ja auch immer so bequem, wenn man das sagt, letztendlich nutzt man diese Systeme auch ein bisschen, um Verantwortung abzugeben, dass man nachher genau eben sagt, ja, was hast du denn da wieder gemacht? Was hast du denn da ausgedruckt? Das wollte ich doch gar nicht. Genau, was hast du denn da wieder runtergeladen?
Genau, das ist also natürlich eine bequeme Möglichkeit, sich aus der Verantwortung zu stehlen.
Und wie kriegen Sie das mit, was da für eine Brisanz drin liegt und wo vielleicht dann auch die Stellen sind, an denen Sie merken, nee, die Leute wollen sich eigentlich nicht drauf einlassen, diese Diskussion zu führen?
Also ich habe jetzt persönlich noch nicht festgestellt, dass die Leute sich nicht darauf einlassen wollen, diese Diskussion zu führen. Ich habe eher das Gefühl, dass zu wenig diese Themen diskutiert werden, aber ich glaube, das liegt teilweise auch daran. Ich muss sagen, also die Wissenschaft an sich hat da auch eine Verantwortung, die Leute erstmal aufzuklären. Und die Wissenschaft sollte sich vielleicht auch ein bisschen intensiver an dieser ethischen Debatte beteiligen. Wobei man natürlich auch sagen muss, was dabei nicht passieren kann oder darf. Die Wissenschaftsfreiheit sollte dabei so wenig wie möglich eingeschränkt werden, denn die ist auch ein hohes Gut für die Allgemeinheit. Und die Wissenschaftsfreiheit, die garantiert ja auch die freie Entwicklung der Gesellschaft unabhängig von ideologischen und kommerziellen Einflussnahmen.
Das haben Sie uns wunderbar zum Schluss erklärt, welchen Konflikt wir da haben und dem wir uns in irgendeiner Art und Weise stellen müssen und dass das nicht einfach ist und durchaus ein widersprüchliches Thema. Dankeschön an Gabriele Peters, Professorin für Mensch-Computer-Interaktion an der Fernuniversität Hagen. Sie war zu Gast bei WDR 5 Neue Genügt.
Ja, danke für die Einladung.